Ja, herzlich willkommen zu den Bibelabenden im November. Schön, dass ihr euch, dass Sie sich aufgemacht haben, trotz dieses schaurigen Wetters.
Ja, wie Sie aus den Einladungszetteln wissen und wie es auch mehrmals abgekündigt wurde, soll es ja heute und an den nächsten beiden Abenden um das Thema Wachstum gehen. Wir sind gerade jetzt in einer Zeit, wo wir eigentlich einen Wachstumsstillstand haben, wo das Wachstum eine Pause macht. Also ich meine nicht bei uns Menschen, sondern draußen in der Natur. Die Unkräuter zur Freude der Gärtner, die eben Anlagen pflegen müssen, ziehen sich zurück. Und selbst das schnell wachsende Efeu hält mal ein bisschen inne. Es ist die Zeit der Ruhephase. Wachstum ist nicht draußen nicht sichtbar, unbedingt jetzt. Der Boden, die Erde des Ackers ruht sich aus für die nächste Vegetationsperiode. Vielleicht ist eine solche Zeit auch für den Menschen wichtig, in dieser Zeit innerlich zur Ruhe zu kommen. Und vielleicht kann da auch etwas geschehen, was das spätere Wachstum begünstigt. Und vielleicht ist es ja gar nicht die Zeit des Nichtwachsens, sondern es gehört zum Wachstum dazu.
Ja, mit dem Thema Wachstum setzt sich eigentlich etwas fort, was wir im Herbst letzten Jahres schon begonnen haben. Da ging es zunächst um Aufbruch. Unterwegs war das Thema des Mitarbeiterwochenendes in Haus Friede dann. Während der Bibelabende über Karneval haben wir uns mit dem Buch Expedition zur Freiheit von Klaus Douglas beschäftigt. Hier ging es dann um das richtige Verständnis der Gnade Gottes, der Korrektur des Gottesbildes, das Luther zunächst so zu schaffen gemacht hat. Und heute geht es weiter. Und dazu sehen wir zunächst eine kleine Filmsequenz.
Oh.
Ja, es geht also um Wachstum. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament lässt Gott den Menschen hin und wieder auf die Natur blicken, um ihm zu veranschaulichen, wie der Mensch in seinem Glauben wachsen soll. Ein Beispiel möchte ich dazu nennen, und zwar, da gibt es ganz viele Beispiele, aber ich denke, ich will auch dem Referenten nicht vorgreifen, ich weiß ja nicht, was genau kommt. Psalm 1, der ist vielleicht bekannt, und dort wird der Mensch verglichen mit einem Baum, der seine Wurzeln hin zum Wasser streckt und Früchte bringt und seine Blätter verwelken nicht. Vielleicht ist es ein immergrüner Baum, aber es gibt eine Voraussetzung für diesen Menschen und die besteht darin, dass dieser Mensch seine Lust am Wort Gottes hat und über seinem Gesetz Tag und Nacht nachdenkt. Das steht so dort wörtlich drin. Und man könnte jetzt hier auch dazu sagen, ja, nur bei der richtigen Nahrung gelingt es diesem Menschen oder diesem Baum zu wachsen und Früchte zu bringen. Ich glaube, dass keiner hier unter uns ist, der daran zweifelt, dass Wachstum zum Leben eines Christen gehört. Oder sagen wir, ich hoffe, dass es keinen gibt. Aber die Frage ist eben, wie wachsen wir als Christ und was hilft uns dabei und was hindert uns? Wo sind die Stolpersteine, mit anderen Worten? Das gilt aber nicht nur für den Glauben des einzelnen Menschen, sondern auch in Bezug auf seine Brüder und Schwestern im Glauben, also für die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wachstum soll es auch dort geben. Was hilft uns, auch dort zu wachsen und wo sind die Hindernisse? Dieser Abend und auch die nächsten Abende sollen uns darauf Antworten oder Hilfestellungen geben. Wir wollen jetzt ein gemeinsames Lied singen. Das hat mit dem Tempel zu tun, aber ich kenne jetzt die erste Strophe nicht so genau, deswegen. Aber ihr seid, genau, da steht es schon. Thank you.
Ja, nun möchten wir unseren Referenten auch vorstellen. Dirk Scheuermann, Pfarrer in Velbert-Nierenhof, stimmt das?
Stimmt.
Gut, ist immerhin etwas. Ja. Aber vielleicht ein paar persönliche Fakten, die wir nicht kennen. Magst du sie uns sagen? Einfach etwas zu deiner Person.
Was kennt man nicht von mir? Wahrscheinlich alles. Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet. Wir haben 4 erwachsene Kinder, seit 24 Jahren in Nierenhof, seit 27 Jahren verheiratet. Früher habe ich viel Sport gemacht, jetzt kaum noch.
Okay, danke.
Eine ganz offene Frage zur Gemeinde. Wenn du an deine Gemeinde denkst, was fällt dir ganz spontan dazu ein?
Wenn ich an meine Gemeinde denke, dann erfüllt mich große Dankbarkeit, richtig große Dankbarkeit. Wir haben heute mit unserem hauptamtlichen Team zusammengesessen, das machen wir montags immer. Wir machen so einen kleinen Homiletikkurs, haben miteinander gegessen, haben miteinander die Woche abgesprochen und ich habe gedacht, was für eine Gnade, so zusammenzuarbeiten. Am Wochenende hatten wir ein Wochenende mit Kindern, mit über 100 Kindern, die haben bei uns übernachtet, die proben zurzeit fürs Weihnachtsmusical. Und ich musste mit denen eine Wanderung machen. Und da habe ich den Unterschied zwischen Mädchen und Jungen kennengelernt. Die Mädchen hatten überhaupt keine Lust, mit ihren Turnschüchen über eine nasse Wiese zu gehen. Und die Jungs sind am nächsten Morgen aufgestanden und haben um 7 Uhr Fußball gespielt im Regen. Also große Freude, wenn ich an die Gemeinde denke. Ich könnte jetzt unendlich viel erzählen, aber das führt zu weit.
Dann habe ich noch eine Frage.
Ja.
Und zwar zu eurem aktuellen Gemeindebrief.
Ja.
Da steht nämlich, warum schlafen Menschen sonntags nicht aus, sondern gehen in den Gottesdienst? Und jetzt die Frage an dich und an uns alle. Warum sitzen wir heute Abend bei diesem Wetter nicht ganz gemütlich mit einem schönen Buch auf dem Sofa?
Tja, das wäre auch eine Alternative. Wäre gar nicht schlecht. Ein schöner Rotwein dazu.
Ja.
Und was hat dich bewogen, hier hinzukommen? Trotzdem.
Ich bin ganz liebevoll eingeladen worden, vor einigen Monaten schon. Das wurde vorbereitet. Ich freue mich auch auf diese Abende. Ich bin froh, einmal in Heckinghausen zu sein. Ich habe schon sehr viel über die Gemeinde gehört und freue mich jetzt hier zu sein. Ich bin sehr motiviert und gespannt.
Sind wir auch.
Ja. Wir auch.
Okay. Thank you.
1977 im Sommer, ich war 18 Jahre alt, hatte ich die Gelegenheit, mit meiner Großmutter und für sie gewissermaßen nach Kalifornien zu fliegen. Sie wollte ihren Bruder dort besuchen, den sie viele Jahre lang nicht gesehen hatte. Und dann haben wir Kalifornien vom Norden nach Süden durchstreift und unglaublich schöne Sachen gesehen. Was mich am meisten beeindruckt hat, waren die größten Bäume der Welt im Sequoia Nationalpark. Ich stand davor und ich konnte gar nicht mehr vor Staunen, ich wollte nicht mehr weggehen. Ich bin sowieso begeistert, wenn ich die Natur sehe. Ich gehe auch jetzt gerne durch den Wald und da sind Bäume, die sind so dick wie dieser Raum. Unvorstellbar. Jetzt im Sequoia Nationalpark nicht, aber weiter nördlich sind die höchsten Redwoods bis über 100 Meter hoch. Und dann erklärte uns jemand, warum es möglich ist, dass diese Bäume so viele Jahre alt werden und wachsen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er Folgendes gesagt. Die Bäume haben eine Verbindung untereinander. Und wenn der eine Baum etwas höher steht und es ist trocken und der andere Baum etwas tiefer, wo es feucht ist, dann versorgt der eine Baum den anderen Baum mit. Das finde ich großartig. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel für Wachstum in der Gemeinde. Ich wachse, ich merke, wie ich wachse. Ich brauche manchmal die Stille für mich selbst, wo ich auftanke, wo ich Nahrung habe. Und ich werde ernährt durch die Gemeinschaft der Christen, in der ich lebe. Es freut mich, wenn ich eine gute Predigt höre, wenn ich mit der Gemeinde Gottesdienst feiere, wenn wir gemeinsam singen, wenn wir uns gegenseitig austauschen im Hauskreis, aber ich brauche auch meine stille Zeit für mich alleine. Am schönsten ist es sonntags morgens. Ich stehe sonntags immer sehr früh auf vor dem Gottesdienst, gehe nochmal meine Predigt durch und es ist eine wunderbare Zeit, wo ich auftanke und wo ich merke, dass ich wachsen kann. Und dann kommt die Gemeinde und wir singen miteinander und ich gehe fröhlich und gestärkt aus dem Gottesdienst raus. So am Anfang. Und ich glaube, dass auch beides für uns wichtig ist. Einmal, wir bekommen etwas Nahrung von außen, wo uns jemand anspricht, wo wir etwas erleben. Letztens, ich weiß nicht, ich war irgendwie missmutig, ich war traurig. Und dann musste ich vorbereiten für den Jugendchor einige Lieder für das Weihnachtsmusical. Der eigentliche Dirigent war nicht da und hat gefragt, ob ich das mache. Also musste ich mir die anhören und mir ging das Herz auf. Und ich war fröhlich von dem Evangelium, was dort verkündigt wird. Ist mir nochmal so richtig klar geworden. Es ist einfach sehr schön, beides zu haben. Die persönliche Stille und die Gemeinschaft sind schon zwei wichtige Elemente, die mir Wachstum bringen. Ich möchte Ihnen aber kurz aus unserer Gemeinde, ihr habt mich ja gefragt nach unserer Gemeinde, so einige Beispiele aus den letzten Wochen nur erzählen, die mich richtig ermutigt haben. Und wo es mir Freude gemacht hat und wo ich gemerkt habe, ich wachse im Glauben. Ein 10-jähriger Junge sagt zu seiner Mutter, Mutter, die eigentlich so ein bisschen Abstand halten will, weißt du eigentlich, dass Gott dich sehr liebt, sagt ein 10-jähriger. Und ich denke, der hat es verstanden. Ein 12-jähriger bei der Bibelarbeit letztens, bei der Kinderbibelwoche, sitzt alleine für sich und weint. Eine Mitarbeiterin geht auf ihn zu. Sie kommen ins Gespräch und er öffnet sich und sagt, ich bin so traurig, ich vermisse meinen Vater. Am nächsten Tag sagt er das nochmal einem anderen Mitarbeiter und der Mitarbeiter sagt, lass uns doch mal beten. Die beiden beten dafür und am gleichen Abend ruft der Vater an, der sich ein halbes Jahr nicht gemeldet hat. Was ist das für eine Ermutigung für diesen Jungen? Dieser Junge vertraut Gott jetzt vollständig. Er weiß, Gott liebt mich, Gott sieht mich und ich kann zu ihm beten und er bewirkt etwas. Am Sonntag hat er kurz im Gottesdienst, er wurde interviewt, gesagt, dass er in der Kinderbibelwoche entschieden hat, dass er mit Gott leben möchte. Sein Katechumene. Eine junge Frau, Anfang 40, sie ist in der ehemaligen DDR mit aufgewachsen, hat dort überhaupt keinen Kontakt zu Christen gehabt. Sie sagt, in unserer Schule gab es keinen Christen. Ich habe überhaupt keinen Christen kennengelernt. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Gott. Durch ihre Tochter, die am Schulgottesdienst teilnimmt, kommt sie mit dem Glauben in Kontakt. Die Tochter möchte sich taufen lassen, sie lässt sich taufen. Und Schritt für Schritt kommt diese Mutter in den Glauben hinein. Sie ist jetzt bei uns in einem kleinen Glaubenskurs und sie möchte sich taufen lassen. Immer mehr, Stück um Stück, öffnet sie sich dem Glauben. Wenn ich sowas erlebe, wenn ich erlebe, wie Jesus wirkt, wie er Wunder tut, wie er Menschen anspricht, wie sich Herzen öffnen, das ist für mich die beste Nahrung. Da freue ich mich mit. Noch zwei letzte Beispiele, ganz kurz. Ein Mann ungefähr in meinem Alter möchte mit Gott und Gemeinde eigentlich nichts zu tun haben. Seine Frau ist fromm, sie besucht unsere Gottesdienste und betet jahrelang für ihn. Die Nachbarn, er ist eigentlich sehr sympathisch, laden ihn immer wieder ein. Er kommt auch hin und wieder zum Gästegottesdienst, aber er sperrt sich. Und dann, vor 2 Jahren bei ProChrist, ich komme aus dem Staunen nicht heraus, beim Aufruf zum Treffpunkt Kreuz kommt er nach vorne. Einige Wochen später machen wir ein Seminar, Gaben entdecken, in der Gemeinde mitarbeiten. Nach dem Seminar besuche ich alle, die daran teilgenommen haben. Ich bin zum Frühstück bei ihm eingeladen und er begrüßt mich mit den Worten: Dirk, ich habe Jesus gefunden. Und nun arbeitet er an 2, 3 Stellen mit Volldampf in der Gemeinde mit. Und ich denke, Gott lebt wirklich. Mein Glaube ist nicht eingebildet. Das, was wir verkündigen, was in der Bibel steht, das stimmt. Ich kann praktisch sehen, dass das, was hier im Wort Gottes steht, wirklich stimmt. Gott ist auf der Suche nach den Menschen und verändert sie. Und dann noch ein letztes Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Vor unserer Tür, vor unserer Haustür steht ein Mann, eine Frau, ein Kind. Die Frau spricht etwas Deutsch, der Mann spricht gar kein Deutsch und sie klingeln, meine Frau öffnet, ich bin noch im Büro und die Frau sagt, mein Bruder, Herr ist Ali, möchte Christ werden. Ein Afghaner aus dem Iran, der geflohen ist, er möchte Christ werden. Wir können uns kaum verständigen, aber wir versuchen langsam, ihm den Glauben zu erklären. Er öffnet sich immer mehr, die Schwester noch nicht, ist aber sehr freundlich. Er öffnet sich dem Glauben, er lässt sich dann taufen. Ich treffe mich 2, 3 Mal in der Woche mit ihm. Wir lesen die Bibel, wir beten, er in seiner Sprache, ich in meiner Sprache. Wir singen Lieder, nur er und ich. Sein Lieblingslied ist Vater, deine Liebe. Und wir merken, wie er immer tiefer in den Glauben eintritt. Und dann geschieht ein Wunder. Dann geschieht ein echtes Wunder. Er kommt morgens zu mir. Er arbeitet auch bei uns ehrenamtlich. Und bevor ich überhaupt irgendwas sagen kann, sagt er zu mir: Dirk, ich muss dir was sagen. Ich sage: Lass uns erstmal raufgehen. Ich wollte dich eigentlich heute Nacht schon anrufen. Aber meine Schwester hat gesagt: Warte mal, das kannst du morgen auch dem Pastor sagen. Aber ich musste das sagen, ich habe heute Nacht Jesus gesehen. Das ist ja etwas, was ich von vielen Muslimen aus dem schiitischen Hintergrund, aus dem Iran höre. Und nun erzählt er mir das Gleiche. Und er sagt, ich habe Jesus gesehen. Und er erzählt mir auch, was Jesus ihm gesagt hat. Ein Licht. Und er hat gesagt zu ihm: Du musst den Weg des Lichts gehen. Ali, hab keine Angst, ich helfe dir. So ist ihm Jesus begegnet. Und ich denke, ich darf etwas erleben, was ich sonst nur vom Hörensagen kenne. Und ich darf bestätigt bekommen, was die Frauen als allererstes verkündigt haben. Jesus ist auferstanden und er lebt und er ist das Licht der Welt. Und was im Neuen Testament von den Zeugen gesagt werden, 500 haben ihn gesehen. Paulus sagt es, Jesus lebt wirklich. Es gibt nichts, was mich mehr im Glauben stärkt und ermutigt, als diese frischen Botschaften, dieses frische Evangelium, was Menschen mit Gott erleben. Das ist an den Anfang. Jetzt möchte ich, dass Sie ganz kurz innehalten und sich etwas Zeit nehmen zum Thema Wachsen im Glauben. Und ich habe 2 Fragen aufgeschrieben und vielleicht können Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, über diese Fragen nachzudenken und darüber ins Gespräch zu kommen. Die erste Frage: Was ermutigt Sie, Ihren Alltag mit Jesus zu leben? Und die zweite Frage: In welchem Bereich möchten Sie als Christ in die Tiefe wachsen? Nenne, wo ich gerne im Glauben wachsen möchte, möchte ich Ihnen ein Buch empfehlen zu dem Thema, was ermutigt uns, den Alltag mit Jesus zu leben. Ich habe vor vielen Jahren schon ein Buch gelesen, das ich immer mal wieder zur Hand nehme. Das heißt, Das Leben, nach dem du dich sehnst, von John Ortberg. Kennen Sie das? Ich glaube, das ist meines Erachtens das beste Buch, das John Ortberg geschrieben hat. Und das ist ein Trainingskurs, im Glauben zu wachsen. Und seine Aussage, die mich sehr ermutigt hat, ist: Es ist nicht Schicksal, ob wir im Glauben wachsen oder nicht wachsen, sondern man kann es trainieren. Man kann es richtig trainieren. Und er schreibt sehr tiefgehend, er schreibt witzig. Das kann man in einigen Kapiteln durchgehen. Leider gibt es, glaube ich, dieses Buch nur noch antiquarisch. Ich habe schon mehrfach versucht, es neu zu kaufen, aber es wird nicht aufgelegt. Aber das kann ich sehr, sehr empfehlen. Wenn man sich wirklich Zeit nehmen will im Urlaub, in den Ferien oder in der Woche, wo man sich einen Abend bei schlechtem Wetter ins Sofa setzt, dann ist dieses Buch sehr, sehr empfehlenswert, sehr ermutigend. Ich habe drei Bereiche, die ich heute Abend nennen möchte, wo ich im Glauben wachsen möchte. Und dann habe ich noch einen vierten Bereich, den ich schlicht nenne: Jesus nachfolgen. Das erste: im Glauben wachsen, das zweite: in der Liebe wachsen und das dritte: in der Erkenntnis wachsen. Im Glauben wachsen. Was ermutigt uns im Glauben? Ich glaube am meisten, ich denke am meisten werden wir im Glauben wachsen in einer Phase unseres Lebens, die wir eigentlich nicht möchten. Jugendliche, Mitarbeiter in der Gemeinde wachsen im Glauben in einer Freizeit vielleicht. Man trifft sich jeden Morgen zur Bibelarbeit, man hat Gemeinschaft, ein schönes Programm. Das Dumme ist nur, dass die Freizeit nach 14 Tagen oder nach einer Woche zu Ende ist und der Alltag wieder beginnt. Und es wird schwierig. Trotzdem ist es ermutigend. Es gibt aber ein Wachsen im Glauben in einer Zeit, die viel tiefer geht, die viel prägender ist. Und das ist die Zeit der persönlichen Krise. Warum kommen eigentlich Christen in Krisen? Man kann sagen, weil jeder Mensch vor Krisen einfach nicht gefeit ist. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Ob wir Christen sind oder nicht Christen sind, ob wir Männer oder Frauen sind, alt oder jung sind, wir kommen in Krisen. Das ist, glaube ich, das gehört irgendwie zum Leben dazu. Aber gibt es einen Sinn für Christen, dass sie in Krisen hineinkommen? Ich möchte mal Folgendes sagen. Ich glaube, eine Krise ist dann sehr sinnvoll, wenn sie mich prüft, ob der Glaube in der Krise trägt. Der Glaube in der Krise trägt. Ich habe vor ganz vielen Jahren ein Buch gelesen von einem Herrn Müller aus Stuttgart, uraltes kleines Buch, und das hieß Unter Leiden prägt der Meister. Unter Leiden prägt der Meister. Kann ich mich noch gut daran erinnern, wie er sagt: In Krankheit, in Leidenssituationen werde ich geprägt und mein Glaube kann wachsen. Ein Baum, der richtig hartes, gutes Holz hat, der wächst nicht schnell. Der wächst auch gegen den Wind. Der hält etwas aus und dann ist das Holz richtig hart und gut. Ein Mensch, der Krisen mit Jesus meistert, der in Krisen an Jesus dranbleibt, der wächst im Glauben. Ein Psalm, den 73. Psalm, Sie werden ihn kennen, da kommt jemand in eine gewissermaßen Erkenntniskrise. Das ist seine Krise. Und er sieht, dass die Gottlosen, die sich für fromm halten, die sagen, vom Himmel ist es mir direkt gesagt worden, sie verkündigen es, aber sie sind gottlos, so sieht der Beter dieses Psalms die Leute an, denen geht es richtig gut, denen gelingt alles. Und ich halte mich treu zu Gott, ich halte seine Gebote und ich werde verachtet. Ich bin nichts wert. soll das alles umsonst gewesen sein? Und er kommt in eine Erkenntnis- und Glaubenskrise, in einen tiefen Zweifel. Und dann macht er etwas, was für uns in Krisen dringend notwendig ist. Darauf dürfen wir nicht verzichten. Vers 16, Psalm 73, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Wenn ich in der Krise das Heiligtum Gottes suche, wenn ich in der Krise zu Jesus gehe, wenn ich in der Krise bete, wenn ich in der Krise mit Gott ringe, wenn ich in der Krise die stille Zeit viel intensiver habe. Das Heiligtum Gottes heißt doch, eigentlich ist das Heiligtum Gottes dort, wo nur der hohe Priester hinein darf, aber der Beter sieht, ich bin im Heiligtum Gottes, das heißt, ich bin dort ganz nah. Ich rede mit ihm, ich ringe mit ihm und ich sage ihm das, was ich auch hier in dem Psalm sage. Und in dieser Begegnung mit Gott ändert sich seine ganze Einstellung. Am Ende sagt er, und das ist ein Glaubenssatz, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Heil. In der Krise fällt alles im Leben weg, was mich sonst hält. Und in der Krise wird plötzlich Jesus ganz stark, ganz klar meine einzige Hilfe. Wenn ich nichts habe, ich frage nichts nach Himmel und Erde, wenn ich nur dich habe. Und am Ende, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. In der Krise die Gottesbegegnung erleben, wird den Glauben in die Tiefe wachsen lassen. Der Glaube wird tiefe Wurzeln schlagen und er wird mich tragen. Deshalb brauchen wir beides. Wir brauchen die schöne Gemeinschaft. Wir brauchen das Stärkende in der Gemeinde. Wir brauchen das klare Evangelium. Wir dürfen uns wohlfühlen im Glauben. Aber wir sollten nicht den Krisen einfach nur ausweichen und dann abschalten, sondern in den Krisen Gott suchen. Eine junge Frau freut sich auf ihr FSJ ins Ausland. Sie hat große Pläne, sie hat in der Jugendarbeit mitgearbeitet. Sie möchte im FSJ Gott dienen. Sie möchte anderen jungen und älteren Leuten von Jesus sagen. Das ist so ihre richtige Mission. Und sie kommt an diese FSJ-Stelle, hat sich angemeldet und merkt, keiner achtet mich. Ich werde gar nicht richtig erwartet. Sie ist in einem ganz kleinen Raum mit 6 Doppelbetten. Keiner hat richtig Platz für sich. Sie musste für das FSJ Spender suchen und erlebt plötzlich das. Weil dort in dem FSJ auch Jugendliche, junge Erwachsene sind, die in einer Krise sind, teilweise drogenabhängig waren, teilweise psychisch große Schwierigkeiten haben und weil dort eine Erfahrung gemacht wurde, dass man eng in dem Haus bleibt, dürfen diese jungen Erwachsenen nicht einfach raus und mit den Leuten in der Stadt ins Gespräch kommen und missionarisch arbeiten. Sie haben einfach Angst, dass das nicht klappt. Das Einzige, was sie machen kann, ist putzen, kochen, waschen. Ein Jahr lang. Auf dieses FSJ hatte sie sich so sehr gefreut. Aber sie macht eins. Sie trifft sich jeden Morgen mit einer Freundin und betet. Jeden Morgen Bibel lesen und beten. Als sie nach dem FSJ nach Hause kommt, es sind mehrere, die im FSJ waren, die erzählen große Geschichten und sie kann keine Geschichte erzählen. Und sie ist richtig fertig. Aber dieses Jahr hat sie tiefer geprägt, hat sie tiefer im Glauben wachsen lassen als alles vorher. Wahrscheinlich war das das beste Jahr ihres Lebens. In der größten Enttäuschung, die wir erleben, können wir in die Tiefe wachsen, kann das Vertrauen zu Jesus gestärkt werden. Und dieses Jahr hat sie sehr geprägt, großartig geprägt. Sie ist fröhlich, sie lebt mit Jesus. Man kann in einer Krise auch kaputt gehen. Es ist furchtbar, wenn Christen andere Christen enttäuschen. Das ist nicht etwas, was wir anstreben sollten. Wir sollten auch nicht junge Leute oder irgendjemanden bewusst quälen oder sie begrenzen. Das ist totaler Quatsch natürlich. Aber wenn ich in eine Krise hineinkomme, wenn ich in eine schwierige Situation hineinkomme, kann ich diese Krise mit Jesus durchleben und durchleiden und werde gestärkt im Glauben. Beides gehört zusammen. Wenn uns das der Heilige Geist schenkt, in einer Lebenskrise an Jesus festzuhalten und es mit ihm durchzudiskutieren, mit ihm durchzubeten und bei ihm zu bleiben, richtig an Jesus zu bleiben, dann wird mich diese Lebensphase im Glauben stärken. Ich werde im Glauben wachsen. Da bin ich fest von überzeugt. Im Glauben wachsen. Ich spüre, dass Jesus mich trotzdem hält. Er erfüllt nicht meine Wünsche, aber er hält mich. Ich kann auf ihn bauen. Ich kann mich ihm anvertrauen. Ich kann mich aussprechen. Es ist eine gute Erfahrung. Es ist die Erfahrung vom Psalm 23 und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Da geht es ja sogar um das Tal der Todesschatten, also wo die Krise ganz stark ist. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Es ist wieder die ganz konkrete Begegnung mit Jesus. Du bist bei mir. Du bist bei mir. Und diese Erfahrung, dass Jesus bei mir ist, lässt mich im Glauben wachsen. Das Zweite, in der Liebe wachsen. Es gibt im Neuen Testament und eigentlich in der ganzen Bibel, aber im Neuen Testament ganz stark, immer wieder in den Briefen von Paulus, vielleicht am allerstärksten in Philipper 2, die am Anfang die Aufforderung, dass die Gemeinde eins sein soll, dass sie in Liebe zusammenstehen soll. Wenn man sich Philipper 2 einmal ansieht, dann wird die Liebe und die Gemeinschaft in der Gemeinde mit dem allerstärksten Argument, das man überhaupt geben kann, begründet. Wir sollen so untereinander gesinnt ist, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Und dann kommt dieser wunderbare Philipperhymnus, dass Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, Mensch wurde, auf diese Erde kam, gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Das ist uns das Vorbild, dass wir in der Gemeinde einer dem anderen dienen, einer für den anderen da sind, einer den anderen lieben. Und man wundert sich, dass das von Paulus kommt, der ja ein Streiter war, der für die Wahrheit gestritten ist, hat, der den Johannes Markus nicht mehr mitnehmen wollte, der sich auch mit Barnabas nicht verstand, der dem Petrus entgegengestanden ist. Er sagt aber, wir sollen, macht meine Liebe vollkommen, dass ihr eines Sinnes untereinander seid. Und dann kommt dieser Philipperhymnus. Also die Liebe wird im Neuen Testament in der Gemeinde ganz hochgehalten und ganz stark begründet. Und jetzt ist die Frage, will ich diese Liebe hochhalten? Will ich dem anderen dienen? Will ich den unteren Weg gehen? Und die Frage ist, kann ich das eigentlich? Lassen wir das mal stehen. Dann kommt das Zweite. Im Neuen Testament wird etwas deutlich, was wir wirklich lernen müssen. Dass der, der am weitesten von Gott entfernt ist, die größte Aufmerksamkeit Gottes hat. Gott, Jesus, der gute Hirte, lässt 99 zurück, um diesen einen, der ganz weit weg ist, zu suchen und zu finden. Das heißt, die Liebe zu denen, die Jesus nicht kennen, muss in der Gemeinde auch zu einem ganz hohen Wert werden. Wer ganz weit weg ist, den hat Jesus im Blick und den möchte er holen. Deshalb kommen Menschen zum Glauben. Und wenn eine Gemeinde diese Liebe zu denen hat, die Jesus noch nicht kennen, dann hat die Gemeinde ein tiefes Wachstum erlebt. Schließlich natürlich noch, und das ist völlig klar, die Liebe zu Jesus selbst. Ich habe immer mal wieder Phasen im Leben, da sind mir plötzlich die Menschen egal. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Früher in der Schule, wenn jemand nicht an Gott glaubte, dann habe ich so für mich gedacht, ist er selbst schuld. Ist doch dumm, warum glaubt er nicht? Das ist eine große Dummheit. Aber es war keine Leidenschaft für ihn da, keine Liebe für ihn da. Wenn man als Pastor in einer Gemeinde arbeitet und die Leute sind einem egal, dann hat man irgendwie den Beruf verfehlt. Und deshalb sollte es ein Gebetsanliegen für uns sein, dass die Liebe und die Leidenschaft zu den Menschen, die in der Gemeinde sind und die Jesus nicht kennen, dass die so richtig im Herzen aufblüht. Ich habe eine gewisse Zeit das zu meinem wichtigsten Gebetsanliegen gemacht. Ich wusste genau, es darf nicht so sein. Ich darf nicht einfach Menschen, die nicht glauben, die anders denken, einfach abservieren. Oder sagen, das ist mir völlig egal. Wer nicht will, der hat schon. Sind selbst schuld, dass sie nicht kommen. Könnten jeden Sonntagmorgen kommen. Warum bleiben sie liegen? Warum machen sie dies? Ist doch völlig Mist. Aber das im Herzen zu haben, das ist ein wichtiges Gebetsanliegen. Ich habe oft dafür gebetet. Und wenn ich merke, mir werden wieder Leute egal, dann starte ich wieder eine Gebetsinitiative. Ich möchte es nicht. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Nun kann man natürlich diese Liebe zu den Menschen entwickeln, aber man weiß gar nicht, wie man diese Liebe zeigen soll, wie man mit ihnen in Kontakt treten soll, wie man aus der Gemeinde rausgeht und mit den Menschen in Kontakt kommt. Das wird am dritten Abend nochmal ein Thema sein. Wie sage ich es weiter? Ich bin in einem Jugendkreis groß geworden und wir haben intensive Bibelarbeit gemacht. Jeden Mittwoch. Manchmal noch sonntags, wir haben uns zur Gebetsgemeinschaft getroffen. Aber es kamen wenige neue hinzu. Und wir als Jugendliche, zumindest ich, hatte Angst, auf andere zuzugehen. Ich wusste gar nicht, wie ich sie ansprechen sollte. Nun kam der Entschluss, Theologie zu studieren. Und ich wusste ganz genau, ich muss mir von Gott ein missionarisches Herz schenken lassen und ich muss lernen, wie ich auf Menschen zugehe und ihnen das Evangelium weitersage, in großer Liebe. Und dann habe ich einen Entschluss gefasst. Es gab einen missionarischen Chor in Deutschland und da habe ich mich beworben. Die Musik hat mir gar nicht gefallen. Ich habe zu der Zeit nur Klassik gehört und die haben so einen christlichen Pop gemacht. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber dieser Chor, ich wusste es durch meinen jüngeren Bruder, der hat Evangelisation gemacht und Straßeneinsätze. Und ich hab begeistert gehört, was er erzählt. Ich habe gesagt, wenn ich Theologie studiere, wenn ich Pastor werden will, muss ich das irgendwie lernen. Also bin ich in den Chor gegangen. Und ich habe es gelernt. Wir haben 5 Jahre dazugehört. Wir haben uns 6-7 Mal im Jahr getroffen. Wir sind auf Menschen zugegangen und ich habe es Stück für Stück gelernt, meinen Glauben weiterzusagen, Menschen anzusprechen und so die Liebe zu den Außenstehenden auch wirklich zu leben. Und ich glaube, dass es einer Gemeinde richtig gut tut, wenn ihr, vielleicht ist das alles der Fall, wenn ihr für diese Liebe betet, zu den Schwestern und Brüdern und zu den Menschen, die Jesus nicht kennen. Und natürlich zu Jesus selbst. 1997 war ich auf dem ersten Willow-Krieg-Kongress in Hamburg. Gehen Sie zu Willow? Haben Sie Kontakt? Ja. Und das hat mich unglaublich fasziniert und inspiriert. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie diese Gemeinde, die Mitarbeiter, für mich ganz glaubwürdig, erstens in der Gemeinde zueinander stehen, zu den Schwestern und Brüdern, mit großer Liebe zueinander. Das Zweite, wie sie für die da sind, die Jesus nicht kennen. Und alles einsetzen, um sie zu gewinnen. Und das Dritte, wie sie Jesus wirklich lieben. Das hat mich total fasziniert. Und ich habe gesagt, das möchte ich auch. Und das möchten wir auch in unserer Gemeinde verwirklichen. Also ich möchte in der Liebe wachsen. Nicht in der oberflächlichen Liebe, In Epheser 4 steht für eine Gemeinde als großes Ziel, kleinen Augenblick, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Da heißt in die Tiefe wachsen, sich von Jesus so prägen lassen und das als Zielgedanke haben, so zu denken, so zu lieben, so zu handeln, wie Jesus es tut, in Wahrheit und Liebe. Man kann auf der einen Seite vom Pferd fahren und auf der anderen Seite vom Pferd fahren. Liebe und Wahrheit gehören ganz eng zusammen. Wachsen in der Liebe. Das Dritte, wo ich wachsen möchte, ist in der Erkenntnis. Also, dass ich Gottes Wort besser verstehe. Im Kolosserbrief sagt Paulus, dass ihr in der Erkenntnis wächst, dass das Evangelium und das Wort der Wahrheit wächst und dass ihr in der Erkenntnis wächst. Und wenn ich in der Bibel etwas entdecke, etwas Neues entdecke, wenn es mir klar wird, dann erkenne ich Jesus besser, dann erkenne ich Gott besser. Das hilft mir. Der Glaube sinnt auf Einsicht. Anselm von Canterbury hat gesagt, fides querens intellectum. Der Glaube möchte verstehen. Der Glaube möchte verstehen. Und es ist ein Highlight. Ich lese schon seit, über 50 Jahre die Bibel. Es ist ein Highlight für mich, wenn ich Neues entdecke, wenn mir Zusammenhänge klar werden. Und das geschieht immer wieder. Die Bibel ist so reich, so tief, wie Altes und Neues Testament zusammenhängen. Ich möchte Ihnen mal eine Erkenntnis sagen, die ich vor vielen Jahren schon hatte und die mich immer noch froh macht. Sie kennen die Geschichte aus Markus 2, 1 bis 12, wo vier Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen. Sie graben das Dach auf, sie lassen den Gelähmten runter und nun warten alle, was Jesus macht. Und Jesus reagiert ganz anders, als die Leute erwarten. Er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und hört das Murren, merkt das Murren der Schriftgelehrten und Pharisäer, die sagen, niemand kann Sünde vergeben als Gott. Und dann sagt er doch, dass ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Sage ich zu dir, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er steht auf, nimmt sein Bett und geht. Und diese Geschichte wird immer, was auch gut ist, dargestellt, dass vier für einen anderen glauben, dass sie Leidenschaft haben, dass sie sich durch nichts aufhalten lassen, dass Jesus Vollmacht hat, ihn zu heilen. Aber das Hochinteressante ist, dass in dieser Geschichte deutlich wird, dass Jesus der Messias ist. Der Messias Israels und der Messias der Welt. Dass er Gottes Sohn ist. Das wird in dieser Geschichte deutlich. Denn im Psalm 103 heißt es, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Und in diesem Augenblick erkennen die Menschen, die das Alte Testament kennen, die den Psalm 103 kennen, das ist Gott selbst. Da ist Gottes Sohn, wenn sie es verstehen wollen. Er vergibt die Sünden und er heilt ihre Gebrechen. Und davon gibt es so viele Dinge, wo das Alte Testament, wo das Neue Testament, wo das Alte Testament eine Erkenntnis schenkt, dass der Glaube noch tiefer wird, dass Jesus angekündigt wurde, dass er der Sohn Gottes, der Messias ist. Zum Beispiel, was ich letztens für mich entdeckt habe, ist noch gar nicht so ganz lange her, wusste ich vorher nicht, habe ich in einem Kommentar gefunden. Jesus zieht sich zurück auf einen Berg, er braucht die Stille nach dem Tag, die Jünger fahren auf den See Genezareth raus. Es kommt ein Sturm und Jesus merkt das, die Jünger kommen in Not. Und als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum betet Jesus nicht aus der Distanz, wie bei dem Sohn des königlichen Beamten, dass der See ruhig wird und dass die Jünger gut ans Ufer kommen. Er steht auch nicht am Ufer und sagt, schweig still, sondern er geht über dem Wasser. Warum geht Jesus über dem Wasser? Warum macht er das? Weil in Hiob steht, er geht auf den Wogen des Meeres. Dort steht, er geht auf den Wogen des Meeres. Und dadurch diejenigen, die es erlebt haben und die es hinterher verstanden haben, sagen, ja, Jesus ist Gott, er ist Gottes Sohn. Dann kommt noch eine ganz kuriose Sache. Ich glaube, sie steht bei Markus. Und dann heißt es das, und er wollte an ihnen vorübergehen. Steht in diesem Text. Völlig verrückt. Warum geht er nicht auf sie zu? Sondern er wollte an ihnen vorübergehen. Will er am Ufer sein? Will er den Jüngern zeigen, ich gehe auf dem Wasser und ich gehe an euch vorüber und ihr habt euer Pech? Das kann ja nicht sein, das ist ja völliger Unsinn. Und im Alten Testament offenbart sich Gott und wird so beschrieben, dass er an ihnen vorübergeht. Als Mose Gott sehen will, muss er sich verstecken und der Herr geht an ihm vorüber. Als Elia Gott sehen möchte, heißt es, und er ging an ihm vorüber. Und die Leute, die das hinterher bei Markus, ich glaube, es ist Markus, der das verstanden hat, der schreibt es extra so auf, damit die Menschen sehen, was Jesus tut, ist das, was Gott tut. Er ist Gottes Sohn. Und so gibt es so viele Beispiele, die uns in der Erkenntnis wachsen lassen. Eine Freude, wenn man etwas im Wort Gottes entdeckt. Eine größere Freude, als wenn jemand große Beute macht. Und da kann ich wachsen. Das bedeutet nicht, dass ich zum Oberlehrer werde. Das bedeutet nicht, dass ich mehr dann kann, weil ich mehr studiert habe als die anderen, sondern es baut mich auf. Mich persönlich baut es auf, wenn ich in der Bibel etwas entdecke, wo sich Dinge zusammenfügen und wo Altes und Neues Testament zusammenkommen. Und ich Christus in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Größe, angekündigt von den Propheten, der Fleisch wurde und nun der Sohn Gottes zu Rechten ist, das macht mich froh. Darin möchte ich wachsen. Gut, jetzt noch das Letzte. Jesus nachfolgen. Und vielleicht wundern Sie sich, dass ich da folgenden Text noch kurz mit Ihnen aufschlage. Matthäus 11. Die Verse 28 bis 30. Für mich eine der wichtigsten Aussagen, der wichtigsten Bibelstellen für Mitarbeiter in der Nachfolge von Jesus. Die kirchliche Arbeit, der kirchliche Betrieb kann müde machen, aber die echte Jesus-Nachfolge erfrischt. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und es ist eine herrliche Einladung. Frisches Wasser bei Jesus trinken, erquicken ist sowieso ein herrliches Wort, das kann man gar nicht besser ausdrücken. Das klingt schon, erquicken. Das klingt schon fröhlich, erfrischend, viel mehr als erfrischend. Aber dann kommt etwas ganz Komisches. Dann sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das Joch ist doch etwas, was uns kaputt macht, was uns einspannt, was uns bedrängt, was uns eine Last auflegt. Ich will doch erquickt werden. Warum soll ich jetzt das Joch von Jesus nehmen? Und darin liegt das Geheimnis. Ich soll mir nicht von einem anderen ein Joch auflegen lassen, sondern ich soll das Joch von Jesus haben. Und das Joch bedeutet, oder kann es bedeuten, dass zwei in einem Gespann sind. Und wenn ich mit Jesus im Gespann bin, nehmt auf euch mein Joch, dann ist Jesus immer bei mir. Und von ihm kann ich mir zeigen lassen, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe und wo er dabei ist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Legt das Joch ab. Legt das Joch ab, was ihr euch selbst auferlegt, durch falschen Ehrgeiz vielleicht, durch eine falsche Lebensentscheidung und nehmt mein Joch. Nehmt mein Joch, folgt mir nach. Kommt mit mir in das gleiche Joch. Und Jesus zieht und ich kann mitgehen. Und dann sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Im Joch mit Jesus finden wir Ruhe für unsere Seelen. Das bedeutet Nachfolge. Jesus spricht auch von der Kreuzesnachfolge. Aber man muss die Kreuzesnachfolge mit dieser Nachfolge zusammenbringen. Denn Jesus ist auch im Kreuz da. Jesus ist auch in der Krise da. Jesus ist da und trägt mit. Und diese Erkenntnis und dieses Leben, wer das verstanden hat und wer das lebt und wer dahin immer wieder zurückfindet, wir sind auch oft raus, es ist alles nicht perfekt, der ist einen Schritt im Glauben wirklich gewachsen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diese Stelle fiel mir auf in den vielen Pfarrkonferenzen und Synoden. Da geht es um Gemeindezusammenlegung, da geht es um ein neues Finanzsystem, da geht es um dieses und jenes und diese Aktion und jene Aktion. Und ich dachte so, die Kirche macht uns alle müde. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber Jesus erfrischt uns. Und wenn ich in der Kirche mit Jesus arbeite und wenn ich in der Kirche das Joch von Jesus finde, dann kann ich in Ruhe, im Frieden, in großer Freude meinen Dienst tun. Ich habe noch einmal zum Schluss für Sie eine Einladung zu einem Tischgespräch. Sind da noch Zettel oder habe ich die hier? Nee, habe ich hier.
Der Blick auf die Uhr zwingt uns so ein wenig dazu zu sagen, vielleicht müssen wir doch eine Pause an den Tischen machen und morgen weiterreden. Es gibt noch so ein paar Sachen, die müssen einfach noch gesagt werden.
Das ist lauter.
Ist gut.
Alles klar.
So. Zunächst mal ein Dank an allen, die diesen Abend mitgestaltet haben. Natürlich an Dirk Scheuermann, danke. Es macht Lust auf mehr, wir freuen uns. Danke an die Technik, ohne die ihr mich noch weniger hören würdet. Christina und Andreas und Nadine für eure Musik. Ruth für die leckere Suppe, ich sehe dich gar nicht, ist egal. Jo.
Ja, dann bleibt noch etwas abzukündigen, und zwar, wer gestern im Gottesdienst war, hat das vielleicht schon mitbekommen. Die Regine Sahm hatte darauf hingewiesen, dass eben jetzt so die Zeit für Kalender ist oder für Losungen, und die kann man ja im Prinzip schon im Sommer kaufen, aber jetzt sollte man sie bald kaufen. Die liegen als Ansichtsexemplare dort hinten im Foyer. Und also man kann sie dort nicht direkt kaufen, sondern man kann die Wünsche in so ein, auf so einen Zettel eintragen. Da ist auch eine Mustereintragung drin, also man kann gar nichts falsch machen. Und es gibt also Losungen, Neukirchener Kalender in verschiedenen Ausführungen, also als Paperback oder als gebundene Fassung und so weiter. Würde ich jetzt auch dann, oder das soll dann in beiden folgenden Abenden auch immer da liegen.
Ja, und wir laden natürlich ein. Morgen wieder mit Dirk Scheuermann und dem Thema Wie wächst Gemeinde? Darauf freuen wir uns ganz besonders. Und für heute Abend die Frage: Braucht jemand noch eine Mitfahrgelegenheit, um durch dieses Wetter nach Hause zu kommen? Okay, wir bringen dich.
Zu Fuß.
Wir haben auch einen Schirm dabei. Gerne dürft dürft ihr für die Kost bzw. die Kosten etwas da hinten in das Körbchen tun. Und nach dem Gebet, wir wollen noch zusammen das Vaterunser beten, danach werdet ihr uns noch ein Lied spielen oder wir gemeinsam singen, weiß ich nicht. Und danach laden wir natürlich zum Nachtisch ein.